Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Und hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm.
Entschuldigung. Auch von mir herzlich willkommen. Ich bin total einsatzbereit. Mhm. Ich habe meine Bergstiefel angezogen, meine Ruhmkorff-Lampe angeschnallt und meine Atemmaske aufgesetzt.
Menschenskinder. Mhm. Kannst du kurz nochmal alles ablegen und nochmal dein Samurai-Schwert zücken, denn wir müssen nochmal zurück zu Kill Bill. Da müssen wir ja immer noch den Nachtklapp machen quasi. Kill Bill landete auf Platz 23 unserer Charts. Das ist das obere Drittel. Und er ist damit der bislang schwächste Tarantino, was maßgeblich deiner Note zuzuschreiben ist. Ja, ja. Mhm. Nun gut, aber so ist das nun mal, wenn du diesen tollen Film nicht leihen kannst. Unsere.
So ist es ja auch.
Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sehen das ganz anders. Die haben nämlich jetzt Kill Bill mittlerweile, also den ersten Teil jetzt schon zur meistgehörten Folge auserkoren, indem sie halt so oft gehört haben, wie sonst nichts anderes, damit nach über 4 Jahren hier Dings vom Thron gestürzt. Wie heißt der?
Pulp Fiction.
Nee.
Breakfast Club.
Genau, Breakfast Club war bislang immer die meistgehörte Folge. Und also der zweite Teil ist auch schon irgendwie auf Platz 4 oder 5. Und insgesamt ist, glaube ich, der Arne jetzt 4-mal in unserer Top 10 vertreten. Das heißt, wir müssen mehr mit Arne podcasten, wenn wir viele Zuhörer haben wollen.
Ja, so ein entscheidender Faktor.
Wahrscheinlich Zuhörerinnen eher. Anyway. Genau, also muss ich noch was korrigieren. Bei den Shownotes, die ich gemacht habe, ist mir ein Fehler aufgefallen, nämlich habe ich ja gesagt, dass die Braut auf Platz 66 der 100 Greatest Movie Characters of All Time im im Empire Magazine landete. Das stimmt auch, allerdings hat es jetzt just im Jahr 2017 ein Update der Liste gegeben und mittlerweile hat sie sich sogar schon auf Platz 23 hochgearbeitet. Die Ehre wollen wir ihr ja zuteil werden lassen.
So. Der Daniel war im E&U-Gespräch.
Ich war im E&U-Gespräch.
Ja, und ich habe die Folge auch schon, ich glaube, ich habe sie sogar fast schon durchgehört. Ah, nee, ich bin gerade am Anfang des zweiten Teils, genau deswegen. Es ist wirklich sehr hörenswert.
Ah, das freut mich. Mhm. Also, wer es nicht kennt, E&U-Gespräch ist ein Podcast, den ich sehr gerne höre. Und zwar machen das zwei Jungs, der Markus und der Benjamin. Und die, oder Männer, die, ja, halt keine Schuljungen, sondern erwachsene Männer, die, ich fange nochmal von vorne
an. Ja, bitte.
Also, das E&U-Gespräch wird von zwei Typen.
Also das sag doch einfach die Namen nur.
Genau, das E&U-Gespräch ist der Podcast von... Nee, jetzt muss ich nochmal.
Pass auf, ich gebe dir die Einleitung nochmal. Du, Daniel, du warst beim E&U-Gespräch.
Das war jetzt super natürlich.
Ah ja, und dann muss ich nochmal sagen, was ich schon durchgehört habe. Ja, nee, du musst, ich sag's nicht nochmal. Du musst jetzt selber irgendwie reingucken.
Okay. Also, ja, ich war beim E&U-Gespräch. Das ist der Podcast von Markus und Benjamin. Und die reden meistens über Kunst oder irgendwas, was mit Kunst zu tun hat oder Kultur. Und ich hatte jedenfalls früher gedacht eigentlich mal, dass sie ein hochkulturelles und ein unterhaltungskulturelles Thema in jeder Sendung machen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das so Konzept so streng noch ist, weil ich glaube, mittlerweile machen sie auch mal in einer Folge 2 E-Themen und dann in einer anderen 2 U-Themen oder so. Ist jedenfalls sehr, sehr hörenswert. Macht es nicht die Folge von mir. Was habe ich
natürlich
zu sagen? Aber Paula, du warst gemeinsam mit mir doch auch noch woanders.
Das stimmt, aber irgendwie auch nur so indirekt. Hm. Ne? Wir durften für die Cinecouch was aufsprechen.
Genau, warum?
Einsprechen.
Warum?
Weil, juhu, Party! Die Sinne-Couch hat ihre 200. Folge gedreht, aufgenommen.
Ja, auf jeden Fall. Hey, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle. Imaginäre Sektkorkenknall.
Das waren Feuerwerksraketen, die ich gerade darstellen wollte.
Dann haben wir Feedback bekommen, und zwar super süß. Der Marian, den hat es ja hier auch schon öfter mal erwähnt in diesem Podcast, der hat nun einen alten iPod rausgekramt und speichert darauf unser Archiv. Und nicht nur unseres, sondern das von einer Reihe anderen Podcasts, die er gut findet, auch für die Ewigkeit. Finde ich super. Wenn uns irgendwann mal der Server abraucht und alle Folgen verloren sind, wissen wir, an wen wir uns wenden können. Nee, ich muss mich außerdem noch aufregen. Oder ich möchte jetzt mal was mir am Herzen liegt. Hier.
Das Mikrofon liegt ziemlich nah am Herzen gerade.
Ja, ich möchte jetzt aber ein Thema, das mir am Herzen liegt, sprechen. Und zwar, ich bin ja nicht nur Podcastender gelegentlich, sondern ich höre ja auch Podcasts, und das jede Menge. Ich bin wirklich so ein Podcast-Vielhörer. Jeder Podcast, der mir unterkommt, den abonniere ich erstmal. Ich habe so viele Podcasts abonniert, dass ich jeden Tag ungefähr die Hälfte der neu reinplätschernden Folgen löschen muss, weil ich sie nicht, einfach es geht nicht, alle zu hören. Und ich dann immer mir überlege, was mich nicht so sehr interessiert, das fliegt dann raus. Also, wenn ihr viel Feedback von mir zu euren Folgen kriegt, dürft ihr euch geehrt fühlen. Nein, aber was anderes. Genau. Ein Auslöser, ich habe irgendwie ein Wort von das. Nein, wenn ihr wollt, dass ich euch deabonniere, dann dürft ihr genau eine Sache machen, und das ist so richtig schön laut ins Mikrofon rülpsen. Ich finde, es gibt weniges in Podcasts, das widerlicher ist. Und ich weiß so, Podcasts, ja, wir haben so immer so diesen Anspruch, so, hey, wir sind irgendwie so wild und so anders wie das Radio und machen das alles total unprofessionell, wir rushen auch mal beim Podcasten oder reden über Technik oder es ist alles nicht so geil, aber ins Mikrofon rülpsen ist wirklich so der Inbegriff dessen, zu sagen, so, hey, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid mir vollkommen egal, denn ich höre euch mit Kopfhörern eigentlich immer. Das heißt, was ihr macht, ihr rülpst mir einmal ins Hirn rein. Und wenn euer Podcast nicht außergewöhnlich gut ist, ich habe das schon mit Zähneknirschen den einen oder anderen Podcast, den ich einfach so gerne höre, verziehen, sondern wenn es halt wirklich nur so ein Podcast ist, der, was weiß ich, die uns mal auf Twitter gefolgt sind oder so, und dann höre ich da einfach mal rein und höre ab und an mal eine Folge, und dann passiert das so, jemand rülpst mir einmal ordinär ins Hirn rein, dann denke ich mir so, okay, du willst nicht, dass ich dir zuhöre, hast du damit geschafft, und zack, wird deabonniert. Das wollte ich mal gesagt haben, weil ich das voll widerlich finde und es sollte nicht gemacht werden.
Man könnte ja auch zwischendurch einfach mal in die Trillerpfeife pfeifen.
Ja, das ist, also.
Pusten.
Ja, man kann viele Sachen machen, um Hörerinnen und Hörer loszuwerden. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Vielleicht ist das mehr so.
Es geht ja mehr darum, mal eine Sendung zu machen, die vielleicht die Leute gerne hören. Also, ist ganz echt, es kannst richtig viel und gut und einfache Podcasts produzieren, wenn du willst, dass sich niemand hört. Aber halt mal so zu machen, dass die Leute dir zuhören, ist halt nicht ganz so einfach. Aber der erste Schritt dahin ist, nicht ins Mikro rülpsen, verstanden?
Oh, Entschuldigung.
Paula.
Ja?
Prustfragebogen.
Ach du, ich muss rülpsen.
Das lasse ich jetzt, glaube ich, drin, das war so süß. Nee, ich mach da irgend so ein Geräusch drüber. So Vogel zwitschern oder so.
So, was wolltest du denn sagen?
Welchen Filmfehler entschuldigst du denn am ehesten?
So eine blöde Frage, ne? Manchmal, das passiert häufig bei Star Trek oder bei Doctor Who, verstehe ich nicht, wieso was irgendwie gekommen ist, ja. Und da habe ich dann irgendwie so, also da habe ich mir inzwischen halt zugestanden, dass ich da ruhig auch mal dann drüber hinwegsehen kann, wenn ich das nicht kapiere, warum was passiert ist. Also vielleicht sind es sogar Logikfehler oder unverständliche Handlungen oder so. Nee. Naja, wenn es gerade bei so, deswegen Dr. Who wahrscheinlich auch, bei mein Gott, jetzt fehlen mir auch schon die Worte, bei diesen Zeitreisen, ja, das ist manchmal nicht so, hä? Warum konnte der das jetzt doch verhindern, obwohl es in der Zukunft doch genauso passiert, aus der er gerade gekommen ist? Und so, das verstehe ich dann halt nicht, ja. Aber dann denke ich halt, ja, egal, jetzt ist dann jetzt halt so, Film läuft, okay. Na, kann ich verzeihen.
Das ist interessant, weil ich habe da tatsächlich so eine Zweiteilung. So, es gibt so Filme, denen verzeih ich das total. Und zwar, wenn es Filme sind, die mich mehr so über die Stimmung kriegen sollen. Mhm. Also ein David Lynch-Film würde ich mich nie fragen, wie ist das jetzt passiert. Aber auch Dr. Who ist ein ganz gutes Beispiel. Es gibt so Folgen, wo du echt am Ende da stehst, so, boah, die Auflösung ist zu krass. So, weißt du, wo er da in der Burg eingesperrt ist, jetzt in der letzten Staffel, da war einfach die Auflösung so krass, dass es gut war. Aber es gibt auch viele Dr. Who-Folgen, da ist es tatsächlich mehr so dieses leichte, amüsante Gefühl. Oder auch dem Film jetzt hier, Reise zum Mittelpunkt der Erde, da ist jetzt, da werde ich jetzt nicht jede kleine unlogische, so zum Beispiel, dass die Erde wahrscheinlich aus glühendem Gestein besteht und nicht aus all dem, was wir da sehen. Das werde ich jetzt nicht irgendwie dem Film ankreiden. So. Aber dann gibt's Filme.
Ja, das wussten sie ja vielleicht noch nicht. Ich fand es eher unlogisch, dass sie irgendwie so schnell drauf gekommen sind, woher dieses Lot kommt. Ja,
also beim Film wussten sie das schon, aber die Romanvorlage wusste das natürlich noch nicht. Aber es gibt halt Filme, denen ich das überhaupt nicht verzeihen. Das sind halt irgendwie alle Formen von Krimis oder so. Alle Filme, die wollen, dass ich miträtsel. Und wenn dann das Rätsel nicht zu lösen ist, sondern halt nur durch irgendein am Ende gelöst wird, dann war es das so. Dann hat mich der Film verloren.
Ja, ja. Auch.
Ja. Ja. Nee, der Filmfehler, ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal gesagt habe, aber wo ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, den ich am ehesten verzeihe, ist tatsächlich der Anschlussfehler.
Ich glaube, das hattest du gesagt.
Nee, ich glaube beim letzten Mal nicht irgendwie sowas Inkonsistenten in der Handlung oder sowas. Nee, aber ich meine jetzt so diesen ganz klassischen Anschlussfehler, wie ihn zum Beispiel Stanley Kubrick da macht mit, in einem Shot sieht man ein Loch in der Tür und im nächsten Shot sieht man zwei Löcher in der Tür.
Bei Shining.
Genau. Weil das ist so, wenn die Szene an sich einfach gut ist, dann sind solche kleinen Details mir vollkommen egal. Nur halt das gesamte Kunstwerk muss stimmen. So, ach ja, bei Tarantino ist das ja auch ganz oft so, dass oder nicht ganz oft, es gibt so zwei Szenen, zumindest einmal in Pulp Fiction und einmal in Kill Bill, wo Einschusslöcher schon da sind, bevor die Kugeln geschossen werden und so Sachen. Also sowas ist, finde ich halt echt einfach nicht so wichtig, wenn die Inszenierung mich mitreißt. Paula, hast du nicht eine tolle Idee, was wir machen könnten, um mehr iTunes-Bewertungen zu bekommen?
Ja, also es ist wirklich eine wahnsinnig gute Idee, die ich da hatte.
Ganz spontan?
Ja. Und zwar, wie wäre es denn, wir machen einen Deal mit den Zuhörerinnen. Und zwar, wenn ein Zuhörer oder eine Zuhörerin eine iTunes-Rezension mit mindestens 3 von 5 Sternen.
Nee, das finde ich. Nein, so schon mal gar nicht. Also, wir werden hier uns keine Sterne erkaufen.
Du weißt doch noch nicht mal, was ich sagen möchte.
Doch, ich weiß, was du sagen
willst. Woher willst du das denn wissen?
Ich will, dass die Leute uns nach ihrer ehrlichen Meinung bewerten dürfen. Sie dürfen auf iTunes schreiben. Also natürlich freuen wir uns total, wenn sie uns 5 Sterne geben und schreiben, hey, ihr macht eine coole Sendung und ich höre euch gern. Aber wenn es ihre ehrliche Meinung ist und sie sagen so, nee, ist eher so scheiße, ich weiß auch nicht, worum ich es höre, dann sollen sie es reinschreiben. Nicht? Die schlechten Bewertungen sind das Salz in der Suppe. Das hat Paulas ehemaliger Chef immer gesagt.
Super, dass du das gemerkt hast.
Ja, ja. Und was passiert denn, wenn uns jetzt irgendjemand eine gute oder schlechte Rezension auf iTunes schreibt?
Dann könnten wir doch zum Beispiel eine Sonderfolge herausgeben, in der wir einen relativ beliebigen Film kurz, bündig und amüsant zusammenfassen.
Wie wäre es denn, wenn die Person sich das aussuchen darf?
Oh, das wäre eine richtig tolle Idee.
Wenn die Person uns eine iTunes-Rezension schreibt, anschließend eine E-Mail an info@privatsprache.de und in die E-Mail reinschreibt, hey, ich habe euch eine iTunes-Rezension geschrieben. Ich fände es total geil, wenn ihr eine Sonderfolge über den Film
Der Hobbit.
1, 2 oder 3. Oder der aus den 70ern.
Das müsste man dann halt dazu schreiben.
Genau. Und was machen wir dann mit dem Film?
Naja, ihn kurz zusammenfassen.
Genau.
Ich habe schon gesagt.
Meine Wenigkeit macht es immer beim Christian von der Second Unit. Die Filme zusammenfassen vorher und mit relativ viel Aufwand. Wenn der Christian es mir erlaubt, dann spiele ich an dieser Stelle mal so eine Zusammenfassung an.
Ja. Gut, speaking of Erzählung, was ist denn so überhaupt Phase im vierten Harry Potter Film? Worum geht's? Was passiert?
Ja, ich habe da mal was vorbereitet.
Soll ich dich ab jetzt Arne nennen eigentlich? Also
wieso? Weil ich eben abgeschwichen
also, bin. Also das klingt so, als ob das so ein Arne-Move wird. So, gib mir mal kurz so 30 Minuten, dann bin ich da durch.
Nein, ich habe ja die Handlungen beim letzten Malen auch schon immer knapp zusammengefasst, sag ich mal. Da habe ich mir wieder ein bisschen Mühe gegeben, mir ein paar Notizen zu machen, damit ich auch nichts vergesse.
Die Bühne gehört dir.
Ah, danke. Also, wir beginnen diesmal ausnahmsweise nicht bei den Dursleys, unseren wohlbekannten bösen Stiefeltern von Harry, sondern bei einem unbekannten Muggel. Für alle, die noch immer nicht wissen, was ein Muggel ist, ein nicht magischer Mensch ist das. Und dieser Muggel scheint ein Hausmeister zu sein, der entdeckt, dass in einem Herrenhaus nebenan Licht brennt, was ihn ärgert. Warum ihn das ärgert, erfahren wir, wie so vieles in diesem Film natürlich nicht. Denn als er Wurmschwanz, den wir noch aus dem letzten Teil kennen, David Tennant und Wurmschwanzmeister, den wir nicht zu Gesicht bekommen, belauscht und sie zur Rede stellen will, da wird er auch schon umgebracht. Und nebenbei lernen wir da auch noch die Schlange Nagini kennen. Szenenwechsel. Harry ist im Fuchsbau, das ist das Haus der Weasleys, das nennt sich so, und begibt sich dann aber sofort mit Hermine, den Weasleys und Papa und Sohn Diggory auf die Reise zur Quidditch-Weltmeisterschaft. Der junge Diggory heißt übrigens überraschenderweise nicht Edward, sondern Cedric. Und zur WM reist der Trupp mit der nächsten bekloppten Reisemethode, einem Portschlüssel. Und das ist quasi ein Gegenstand, der beamen kann, aber natürlich nicht, wie man das erwarten würde, einwandfrei, sondern mit einem Sturz aus dem Himmel verbunden, dieses Beam, wo Harry mit Glück sagen kann, dass er nicht für den Rest der Filmreihe im Rollstuhl sitzen muss. Bei der Quidditch-WM sehen wir dann super schlechtes CGI, den berühmten Spieler Viktor Grimm, der besonders Ron, auf den besonders Ron voll abfährt. Und nach dem Spiel gibt es Stress, ausgelöst von einer Gruppe Hooligans, die sich die Todesser nennen. Bei dem Stress.
Man könnte auch sagen, ja. Terroranschlag auf die Quidditch-WM?
Ja, könnte man so sagen. Kommen wir später noch zu, sag ich mal. Weil okay. Da gibt es auch den ein oder anderen Aspekt, der so ein bisschen unklar bleibt. Jedenfalls, bei dem Stress wird Harry ausgenockt und als er wieder erwacht, sieht er eine unheimliche Gestalt, die das dunkle Mal, Voldemorts Zeichen, an den Himmel schreibt. Der Unbekannte fliegt und Harry wird daraufhin von Barty Crouch, das ist so eine Art Außenminister der Zauberer, verdächtigt, dass er das dunkle Mal an den Himmel gezeichnet hat. Allerdings wird dieser Verdacht, wie so vieles in dem Film, einfach mal fallen gelassen und niemand spricht je wieder darüber. In Hogwarts dann erfahren wir, dass in diesem Jahr die magischen Bundesjugendspiele stattfinden, das sogenannte Trimagische Turnier. Dort treten die Champions der Schulen aus Beauxbatons, Durmstrang und Hogwarts natürlich an. Wer Champion wird, das bestimmt der magische Feuerkelch. Und außerdem gibt es natürlich den obligatorischen neuen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und das ist Alistair Moody, genannt Mad-Eye, weil er so ein verrücktes magisches Auge hat. Und das ist ein Ex-Auror, also ein Ex-Polizist in der Magierwelt. Und der ist offensichtlich ein paranoider Alkoholiker mit ausgeprägtem Hang zur Kindesmisshandlung. Also quasi perfekte Ergänzung
Begrüßung für das Kollegium von Hogwarts.
Halt, ganz kurz nur. Ich höre da nämlich eine leise Kritik raus. Solche Lehrer gibt's wirklich und ich spreche aus Erfahrung.
Na, okay. Also, beim Trimagischen Turnier, da sterben auch öfter mal Kinder und deswegen müssen die Teilnehmer mindestens 17 Jahre alt sein. Da unser Potty erst 17 Jahre alt ist, darf er also nicht mitmachen. Für Bobator wird dann eine blonde Tokenschlumpfine vom Kelch ins Turnier geschickt, die fortan keinerlei Bedeutung mehr für den Film hat, außer dass Harry ihr zweimal im Vorbeigehen den Arsch retten muss. Für Durmstrang tritt kein anderer an als Viktor Krumm und für Hogwarts überraschenderweise Cedric Diggory, den wir so zufällig zu Beginn des Films kennengelernt haben. Doch als Dumbledore, der offensichtlich neuerdings schwerhörig ist, denn er schreit den ganzen Film über nur, irgendwas Festliches schreien will, da spuckt dann der Kelch noch einen Namen aus und auf dem steht, na? Harry Potter, wer hätte es geahnt? Und da fragen wir uns natürlich zusammen mit Dumbledore und ich zitiere, Harry, did you put your name in the goddamn fire? Entschuldigung, ich erkläre das später noch. Tamino wird das verstehen. Auf jeden Fall. Harry hat seinen Namen nicht in den Kelch gesteckt, sondern irgendjemand will ihm Übles. Leider ist Harry aber verpflichtet, jetzt bei dieser Variante der Hunger Games teilzunehmen, weil, naja, das wird uns nicht gesagt, wie so vieles in diesem Film, aus Gründen eben. So, ich kürze mal ein bisschen ab. Harry kämpft im Turnier gegen Drachen, Unterwassermenschen und ein Labyrinth. Mhm. Zwischendurch gibt es süßen Herzschmerz, Coming-of-Age-Kram, ein bisschen Spinnen quälen und töten. Barty Crouchs Leiche wird gefunden, ohne dass es irgendjemanden interessiert, wie so vieles in diesem Film, oder auch noch aufgeklärt wird oder irgendwas in der Richtung, irgendwas damit gemacht wird. Da liegt halt einfach mal ein Toter im Wald. Wir rennen weiter im Plot. Am Ende stehen dann Harry und Cedric gemeinsam vor dem Trimagischen Pokal und beschließen, dass sie als Sieger ihn gemeinsam ergreifen. Doch der Portal ist ein Portschlüssel. Und er beamt diesmal ohne Slapsticks-Sturz aus dem Himmel die beiden auf einen Friedhof zum Grab eines gewissen Tom Riddle Senior. Und dort wird Cedric dann kurzerhand umgebracht und Harry von dem Grabstein selbst gefesselt, während Wurmschwanz ein magisches Ritual durchführt, das aus Waldy, der aus irgendeinem Grund plötzlich ein schrumpeliges altes Baby ist, der Grund wird uns natürlich, wie so vieles in dem Film, nicht gesagt, wird aus diesem Waldy wieder ein echter Zauberer. Und nachdem Waldy dann dem Talking Murderer Syndrome anheimgefallen ist, duelliert er sich anschließend mit Harry und wir sehen bunte Strahlen, komische Sachen machen und irgendwie die Geister von Cedric, dem Muggel vom Anfang und Harrys Eltern aus Waldys Zauberstab hervorholen. Die Geister helfen Harry zu entfliehen. Wie oder warum erfahren wir natürlich, wie so vieles in dem Film nicht. Und am Ende wird dann noch aufgedeckt, dass Moody gar nicht Moody, sondern ein Anhänger Voldemorts ist, der beim Quidditch, also derjenige, der da beim Quidditch auch das Mal an den Himmel gezaubert hat. Dumbledore darf diesmal nicht mal mehr den Film erklären, sondern nur noch ein paar kryptische Fanservice-lastige Phrasen dreschen. Und dann endet der Film auch schon mit einem unglaublich deplatzierten Abschlussgag, sodass ich mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich so ein bisschen in meinen eigenen Mund erbrochen habe.
Und wenn euch das gefallen hat, dann geht ihr jetzt auf iTunes, schreibt uns eine Rezension und schreibt uns anschließend eine E-Mail info@privatsprache.de und schreibt, hey, ich habe euch eine Rezension geschrieben, bitte fasst den Film, was weiß ich,
Alpenkühn zusammen. Das hatten wir gerade auch schon mal.
Ja, man muss das redundant immer wiederholen, damit die Leute wissen, iTunes-Rezension, Film wünschen, zusammenfassen.
info@privatsprache.de. Du bist so ein richtiger Marketing-Heini.
Nicht schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Dabei bin ich da. Nee, im PR bin ich schlecht. Da kriege ich. Aber ich habe jetzt auch ein paar Lobe gekriegt. Anyway, was macht eigentlich Shia LaBeouf?
Du fragst mich. Ich wundere mich immer noch, warum der eigentlich LaBeouf heißt. Das müsste eigentlich LeBeouf heißen.
Nee, stimmt gar nicht. Er hat der letzten Folge, bei Meditations von Narcissist. Da hat er seinen Namen selbst ausgesprochen in dem Schnipsel, den ich eingespielt habe. Und da hat er gesagt, Hi, my name is... Nee, oder Hi, I'm Shia LaBeouf, sagte er.
LaBeouf.
Ja, so sind die Amis. Shia LaBeouf. Also, 2014 lief Shire zumindest den Metamarathon. So uninteressant ist das also, was Shia LaBeouf macht.
Nein, ich finde es sehr interessant.
LaBeouf. Jedenfalls, zusammen mit Künstlern und Passanten lief er einen kollaborativen Marathon. Sie trugen einen Staffelstab in 144 Runden rund um das Stedelijk Museum in Amsterdam.
Stedelijk.
Stedelijk.
Das staatliche, oder?
Anscheinend, möglicherweise.
Oder städtische?
Jedenfalls, während sie das taten, fand im Inneren des Museums ein Symposium über Metamoderne statt. Und die Leitfrage der Konferenz war: Wie würden Kinder der 80er die Welt wahrnehmen, wenn sie genauso von Social Media und Promi-Kult vereinnahmt wären wie die aktuelle Generation? Und das, was jetzt so das metamoderne Element an dieser Kunstaktion war, ist halt, dass Shire selbst so neonfarbene Laufkleidung trug, als wäre er direkt aus den 80ern am Start beim Joggen um den.
Ist ja jetzt auch wieder in, ne? Also, ja, das ist jetzt 3 Jahre her.
Aber vor allen Dingen interessant war halt, dass sie es einerseits mit dem Hashtag Metamarathon auf Twitter massiv gepusht haben und Instagram und wo es nicht überall noch Hashtags gibt. So, dass halt eben, ja, dass auf Social Media entsprechend Anklang fand und dann natürlich auch etliche Klatschblätter darüber berichteten, was Shia LaBeouf da wieder für eine verrückte Sache macht und sie damit halt auch schon wieder diesen Promi-Kult, den sie die Künstler in der Konferenz besprachen, auch wieder in dieser Meta-Kunstaktion mit eingefangen hatten. Das finde ich allerdings jetzt nicht so cool wie die anderen Aktionen.
Ja, ich auch nicht.
Weil das ist, also mir fehlt da das Metamoderne. Es ist eigentlich eher postmodern, eben so ironisch und selbstreferenziell und die anderen auf die Schippe nehmend und dieses Element von wahren Gefühlen, was sie bisher immer hatten, das fehlt mir da jetzt.
Und diesen Promi-Kult gab es auch schon in den 80ern.
Ja.
Also Social Media vielleicht nicht, aber dafür Kettenbriefe.
Ja, ist schon so.
Und Poesiealben und Freundebücher.
Also Shire, das kannst du besser.
Ja, aber auch diese Konferenz.
Ja, ich meine, das ist ja hier dieses...
Weil wir sind ja auch Kinder der 80er. Also...
Sehe ich ein.
Verstehe ich nicht.
Paula, weißt du eigentlich, und damit schließen wir das heutige Vorgeplänkel, also noch nicht, sondern einen letzten Punkt habe ich noch. Weißt du eigentlich, wer Ray Harryhausen ist?
Na klar.
Wer denn?
Ray Harryhausen? Raymond. Ja.
Dieser.
War Visual Effects Creator.
Genau. Und also hast du gut in deinen Notizen gefunden. Das Ding ist, Ray Harryhausen ist einer der legendärsten Special Effects Heinis aus Hollywood. Der halt wirklich irgendwie 3 bis 4 Jahrzehnte geprägt hat mit seinen Stop-Motion-Geschichten. Warte mal. Jetzt gerade mein Handy ausgegangen. Genau, Stop-Motion-Modelling hat er gemacht. Die von ihm erfundene Animationsmethode nennt sich Dynamation. Und er hat unzählige Filme, hat er die Special Effects gemacht. Die berühmtesten sind Mighty Joe Young aus dem Jahr 1949. Für den hat er, glaube ich, den Oscar bekommen. Sinbad's siebente Reise aus dem Jahr 1958. Mysterious Island 1961 ist auch eine Jules Verne-Adaption. Jason und die Argonauten aus 1963. Und ein Film, der auch noch auf unserer Liste steht, in Filmen aus Paulas Kindheit, nämlich Kampf der Titanen aus dem Jahr 1981. Das war nämlich sein letzter Film. Und viele Visual Artists, aber auch viele Regisseure aus Hollywood geben an, dass Ray Harryhausen irgendwie große Inspiration für sie war. Darunter George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson, Joe Dante, Tim Burton und Wes Anderson. Und in den Blog haue ich nochmal einen Supercut mit den Kreaturen von Ray Harryhausen. Wenn ihr die seht, wird euch klar werden, dass ihr das auf alle Fälle alle kennt. Mhm. Und das, warum ich das hier anspreche, ist halt, dass die Reise zum Mittelpunkt der Erde, den Film, den wir heute besprechen, dass der eben keinen Ray Harryhausen hatte, sondern dass die ihre Kreaturen anders animiert haben.
Ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht.
Es war tatsächlich der Aspekt, der mir bei dieser äußerst charmanten Reise zum Mittelpunkt der Erde am wenigsten gefallen hat.
Tatsächlich?
Ja, war nicht mein Fall.
Nicht der Sexismus?
Kommen wir gleich noch zu. Lass uns erstmal anfangen, oder?
Oh, at least we have some room.
That's the beginning.
Conan, I have begun with 21 and say it's been a tala with you.
Tell him to stop jumping and go for some more shopping.
What about lamps? Lamps. Lamps. What about, picks?
Oh, and, provisions. Food.
What are you doing? What are you doing? Put me down. Put me down. Big arch. Kindly put me down. Put me down. Somebody please explain this outrage. Are we to be abducted every day in Iceland?
Virtu, Rena, Outvega, Mier, Fjallkundusko.
No, madame.
Strax. Doesn't matter.
She speaks Icelandic.
I do, but I wish to apologize to you in plain English. I went through my husband's diary, and some of his remarks led me to believe you. I did you an injustice. I'm sorry, I didn't know.
Don't give it another thought. I shan't. I'm Sir Oliver's assistant. My name is Alec McEwan.
As a matter of fact, this whole expedition began thanks to this lad. Began, and that's all it has done.
Sir Oliver, this morning you asked me for these. If you still want them, they're yours.
Will you say that again?
I shall not stand in the way of the Lindenbrook expedition. My husband had these boots made specially. I hope they fit you. Mine will be ready without delay. I told your man to order some for me immediately.
Good, good. What was that? Why would you need boots like this?
Well, I can't very well go in these.
Go where, madam?
Don't say it.
Naturally, I'm coming along. That's why I'm getting you all of this. That's a condition. I thought you understood.
You didn't mention any condition.
Then I do now. Whom did you intend to take along besides this young man?
The big Icelander.
Then I'll be very useful. He doesn't understand a word of English.
You can't come along. You're a woman.
And what has my sex to do with it?
Well, we're not contemplating a stroll down Piccadilly or the Champs-Élysées.
Professor Lindenbrook, I've just lost my husband. I have nothing else to live for anymore up here. Down there. I can at least represent his name.
Fortunately, the decision is not yours to make. The police will require your presence for the investigation into your husband's death.
I have already given my testimony.
But, madam, quite apart from the appalling danger, think of the inconvenience.
The lack of privacy.
In short, you don't want all of this, is that it?
I may be mad on the subject of this journey, but I am not stupid. To burden myself with a female is sheer stupidity.
I resent that word. I may have been a disturbance to men, never a burden.
This is an absolute hold-up. I assure you, you will not receive one iota of extra consideration. You'll sleep while we sleep, you'll eat what we eat, and you'll wash when we wash.
Then you accept my proposition.
Oh. Haben wir doch schon längst. Wir sind schon mittendrin.
Ja, dann sag uns doch mal, wie dir der Film gefallen hat.
Ach, so weit sind wir schon. Meine Erwartungen wurden dieses Mal nicht enttäuscht.
Das ist das erste Mal, dass du das hast in der Reihe hier.
Ja. Naja, wohl dieses gesprenkelte Halstuch war auch ganz gut.
Das stimmt. Aber nee, da war es so, dass du das nicht der Film war, den du geguckt hast. Genau. Und beim Schatz im Silbersee, da warst du an, deine Einstiegserwartung war ziemlich, also.
Die war schon niedrig.
Nee, umgekehrt. Da hast du am Anfang gesagt, war voll der Kackfilm, leider nicht so gut, wie ich in Erinnerung hatte. Mhm. Und dann während unseres Gesprächs irgendwie kam es darauf, dass es ja eigentlich doch ganz lustig war. Wenn ich
okay. Richtig war. Na, weißt du vielleicht sogar besser als ich, ja. Nee, also der war wirklich genauso gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Der ist nicht entzaubert worden durch das nochmal gucken jetzt. Der war sogar jetzt nochmal ein bisschen lustiger, glaube ich. Ich fand, Ich habe in Erinnerung mehr so diese fantastischen Szenen gehabt, ja. Und das Lustige hatte ich vielleicht nicht so verstanden oder war mir nicht so wichtig gewesen.
Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und ich finde ihn auch sehr, sehr charmant. Er ist wirklich gut gealtert. Also natürlich sieht man jederzeit, dass es sich hierbei um Studioaufnahmen, um handgemachte Effekte handelt. Aber
das
mit
dem Licht, das war ziemlich blöd, ne?
Ja. Blöd fand ich das auch nicht. Ich fand das einfach alles echt charmant. So. Weißt du was, das ist so wie, ja, keine Ahnung, genau wie Gremlins, wo man auch gesehen hat, dass das Puppen waren, trotzdem das halt ein rundes Bild ergeben hat. Und so war das hier auch. Das ist halt so ein Film, so ein richtig schöner Abenteuerfilm der 60er Jahre ist, wo man auch sieht heute noch, dass die da unglaublich viel Geld reingesteckt haben, dass sie da echt hohe Produktionswerte hatten. Und natürlich kann es nicht irgendwie standhalten mit CGI, aber ich bin mal gespannt, ob in 40 Jahren die CGI-Sachen von heute oder in 50 Jahren so gut aussehen, wie der Film heute auf uns wirkt. So. Und es war echt nice.
Ja.
Mochte ich sehr, sehr gerne. War jetzt nichts irgendwie Tiefgründiges, nichts, wo ich jetzt auch irgendwas nur großartig analysieren könnte.
Das hatten wir aber beide wirklich nicht
erwartet. Nee, sondern es war wirklich so ein netter Unterhaltungsfilm, wo man da sitzt und zwei Stunden lang, ja, vielleicht kann man da noch einen leichten Kritikpunkt sein, vielleicht hätte man ein bisschen straffen können, 90 Minuten hätten es vielleicht auch getan, aber trotzdem, ich hatte echt durchgehend viel Spaß und ich bin ganz, ganz großer Gertrude-Fan.
Gertrude,
kommen wir gleich zu, bis wir dazu kommen, möchte ich, dass du uns bitte mal die Eckdaten verkündest.
Der Film ist aus dem Jahr 1959 und die Regie führte Henry Levin oder Levine?
Levin, ich weiß es auch nicht. Der hat unglaublich viele Filme gemacht. Wir haben da jetzt nur eine ganz kleine Auswahl von Sachen, die irgendwie halbwegs bekannt
also
sind.
Also unglaublich 50 Filme. Mhm. Naja, das kann ich leider nicht. Ich glaube 1944 heißt es. Da hat er Cry of the Werewolf gemacht. Mhm. 1946 Night Editor, 1948 Der Richter von Colorado, 1951 Two of a Kind, 1952 Im Dutzend heiratsfähig, 1953 Mr. Scoutmaster, 1957 Der Einsame, 1959 Journey to the Center of the Earth,
also unseren heute hier, nicht?
1960 Where the Boys Are, 1962 Gefrühstückt wird zu Hause, 1965 Genghis Khan, 1966 Unser Mann in Rio, das ist natürlich der Einzige, der mir irgendwie was sagt, und Genghis Khan. Mhm. 1966 Murderers Row, 1967 The Ambushers, 1969 Die Todesreiter und 1979 The Treasure Seeker. Mhm. Das Budget für den Mittelpunkt zur Erde, also die Reise zum Mittelpunkt Erde, betrug 3,4 Millionen US-Dollar.
Und da können wir es wieder mit Hitchcock vergleichen. Mhm. Hitchcock hatte eigentlich immer so sein Millionenbudget, also 1 Million. Und das war jetzt nicht sensationell viel, aber es war schon immer so üppig, dass er halt Spielchen machen konnte, wie ich baue einfach mal einen kompletten Wohnblock im Studio nach. Mhm. Und entsprechend, wenn du siehst, dass der Film hier das 3,5-fache davon hat, war das hier absolutes Blockbuster-Niveau. Das, was heute die 100-Millionen-Produktionen sind.
Mitgespielt hat James Mason als Oliver Lindenbrook. Mhm. Pat Boone als Alec McEwen, Diane Baker als Jenny, Arlene Dahl als Carla Götterburg, Petur Rögnvaldsson, ja, der Sohn, der Mann aus dem Regenwald heißt es wahrscheinlich. Er hat den Hans
That's racist.
Gespielt. Ja, genau wie in dem Film.
Ja.
Und Thayer David als Graf Sacknussem. Hm. Und das Genre ist ein Abenteuerfilm, aber auch ein Fantasy- und Science-Fiction-Film.
Oh. Au, au, au. Also Fantasy, ja, sehe ich ein, aber Science-Fiction?
Da bin ich mir viel sicherer als bei Fantasy.
Wieso? Also
weil das ist eine wissenschaftliche Expedition, die unternehmen.
Also erstmal wäre es ja dann Retro-Science-Fiction. Okay, stimmt, der Wissenschaftsaspekt steht schon zumindest so feigenblattartig immer im Vordergrund. Also richtig wissenschaftlich sind sie ja da eigentlich nicht unterwegs, aber ja, gut. Lasse ich mich drauf ein. Das ist irgendwie schon Science-Fiction und Fantasy.
Science-Fiction heißt ja nicht, dass es in der Zukunft spielt.
Also
häufig, aber zum Beispiel, na gut.
Ja?
Nee, ist es halt nicht, weil die machen das ja, weil sie Welten entforschen, die bis dato unentdeckt sind. Hm. Oder waren, ja.
Aber wenn dann am Anfang von Titanic mit dem U-Boot zur Titanic runtergetaucht wird und das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gemacht wurde, ist das dann ein Science-Fiction-Film?
Ja, das ist ja ein total kleiner Aspekt.
Ah, jetzt kommst du
ja,
so.
Ja, guck mal, na ist doch so, ob du jetzt mit einem Raumschiff ins Weltall fliegst und da irgendwelche Marsmenschen triffst oder halt unter die Erdkruste kriechst. Wo ist da der Unterschied?
Lustig, was in der deutschen Wikipedia steht oder stand zumindest mal in Glorious Bastards auch bei Science Fiction, weil alternative Zeitline, die töten da Hitler. Oh, mhm. Spoiler für Inglourious Basterds. das fand ich ziemlich panne.
Das ist ja mein Argument.
Ja, ich bin noch dabei. Mhm. Ist ja voll okay. Soll ich mal Handlungen in 5 Sätzen zusammenfassen?
Ja, wenn du schaffst.
Also, ja, der Student Alec. Der schenkt seinem Professor Lindenbrook zum, was ist das eigentlich, Jubiläum?
Nee, der wird zum Ritter geschlagen.
Ah, genau, zum Ritterschlag schenkt ihm einen Brocken Lava. Und den findet der Lindenbrook so geil, dass er ihn erstmal analysiert. Und darin findet er einen Hinweis darauf, dass vor 300 Jahren, glaube ich, irgendein Geologe zum Mittelpunkt der Erde
gereist ist
zum Mittelpunkt der Erde gereist ist. Und er will die Reise antreten und gemeinsam mit Alec, der Witwe, Das ist ein komplizierter Plan. Ja. Er schickt nämlich erstmal seine Befunde an den Wissenschaftskollegen Göteborg. Und als er dann keine Rückmeldung bekommt, merkt er heraus, dass Göteborg die sich selbst krallen wollte und selbst zum Mittelpunkt der Erde reisen will und ein Wettrennen, ein vermeintliches, beginnt, nämlich in Island, wo der Mittelpunkt der Erde, der Einstieg zum Mittelpunkt der Erde ist.
Schade, dass du nicht aufgeschrieben hast, wie der Vulkan heißt. Wo man durchgehen muss.
Keine Ahnung. Jedenfalls er, Alec wie sich herausstellt, Witwe Carla Göteborg, denn der Professor Göteborg ist ermordet worden, kurz bevor er seine Reise antreten kann, begeben sich auf die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dabei haben sie ihren isländischen Führer Hans und sein...
Führer ist gut, ne?
Ja, Boy, keine Ahnung, Gepäckträger, ja. Mädchen für alles, 2-Meter-Mann. Aber vor allen Dingen den eigentlichen Star des Films, das Haustier von Hans, die Ente oder Gans?
Gans.
Nee, ich glaube, es ist
eine Ente. Sie sagen immer Ente. Ja.
Das ist, glaube ich, eine Ente. Die Ente Gertrud.
Gertrud.
Haben sie dabei. Und mit den Reisen zum Mittelpunkt der Erde. Und es entspinnt sich doch ein Wettrennen, nämlich der Urenkel oder so von Arne Saknussemm, Graf Saknussemm, keine Ahnung, reist auch zur Erde und das ist ein ganz unangenehmer Geselle, der auch vor Mord nicht zurückschreckt. Der hat nämlich Göteborg umgebracht. Und so reisen sie dann zum Mittelpunkt der Erde, entdecken bunte Höhlen. Alec fällt ständig durch irgendwelche Löcher. Sie sehen Pilze, riesige Dinosaurier, ein unterirdisches Meer und Atlantis. Und am Ende werden sie durch einen, durch den Stromboli-Vulkan in Italien wieder an die Oberfläche gespuckt und kommen so heil wieder nach Hause. Ja, das ist der Film. Das ist
total cool.
Erzähl uns doch mal, was du denn so eine Kindheitsverbindung mit dem Film jetzt hast.
Also keine außergewöhnliche. Ich habe den Film gesehen und fand den offenbar so gut, dass ich Szenen bis zum Schluss, bis wir den wiedergesehen haben jetzt, einfach im Gedächtnis behalten habe, wie sie diese Pilze finden. Erst findet Alec nur so normal große, Champignon-große, und dann werden die immer größer, je tiefer er geht. Mhm. Und dann findet er welche, die sind so groß wie Regenschirme.
Mhm.
Und reißt so ein Stück davon ab, um den zu probieren, meinen zu probieren. Und meint dann irgendwie, oh, zäh wie Leder, daraus können wir unsere Schuhsohlen machen. Und dieses Zitat hat sich einfach in mein Gehirn eingebrannt. Das wusste ich tatsächlich immer noch.
Shit.
Oder auch die Dinosaurier sieht man zum ersten Mal, weil die Kamera irgendwie in so eine kleine Höhle reinfährt. Oder nur, eigentlich nur in so ein Höhlenguckloch, und da blinzelt halt so ein Dino, ein Echsenauge blinzelt da raus.
Aha.
Und das hatte ich auch genauso im Gedächtnis, wie wir es dann da wieder gesehen haben.
Oh. Ja, nice.
Ja, also einmal geguckt, nie wieder vergessen. So gut ist der Film.
nicht vergessen dürfen wir auch die Produktion. Da fange ich mal mit an.
Mhm.
Und die beginnt heute schon in grauer Vorzeit. Nee, das ist nicht in grauer Vorzeit, sondern im Jahr 1517, nämlich mit der Reformation. Denn obwohl Luther damals, als er die Reformation begonnen hat mit diesen Thesen an der Kirchtür, ihr erinnert euch, wollte er eigentlich sich gegen die Dekadenz der Kirche wenden und zu den Ursprüngen des Christentums zurückkehren. Aber stattdessen hat er genau das Gegenteil ausgelöst. Er hat nämlich einen Prozess in Gang gesetzt, der die Vorherrschaft des christlichen Weltbildes massiv erschütterte und die folgenden revolutionären Gedankengänge von Wissenschaft und Philosophie überhaupt erst möglich machten, sich
entwickelt haben, nämlich die Erfolge der Naturwissenschaft, die Renaissance und die Aufklärung folgten nach Luther.
Ja.
Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen dann drei wissenschaftliche Bücher, die überhaupt erst ermöglichten, dass ein Genre wie der wissenschaftliche Abenteuerroman von Jules Verne entstehen konnte.
Ja, was war das denn?
Das erste waren die Principles of Geology von Charles Lyell, erschienen in drei Bänden von 1830 bis 1833.
Ja.
Dann folgte im Jahr 1859 Charles Darwins berühmtes Werk Über den Ursprung der Arten und 1863 wiederum von Lyell das die Geological Evidences of the Antiquity of Man.
Hm. Und diese Werke betonten eben, dass die Welt nicht immer so war, wie sie uns heute erscheint, sondern dass sie in einem stetigen Wandel ist. Und damit bildeten sie den wissenschaftlichen Hintergrund, vor dem Jules Verne dann 1864 seinen Abenteuerroman Die Reise zum Mittelpunkt der Erde entwickeln konnte und veröffentlichen.
Wir springen jetzt aber weiter in die 1950er Jahre. Damals sah sich das Kino massiv bedroht durch das Fernsehen.
Ja.
So wie sich das Fernsehen jetzt wahrscheinlich bedroht fühlt durch die Streaming-Dienste.
Wo ja auch das Kino wieder heute gerade oder gestern in Cannes gab es große Proteste, weil da ein Netflix-Film lief, der ausgebuht wurde von den Zuschauern. Und Cannes beschlossen hat, in Zukunft dürfen keine Netflix-Filme da mehr laufen. Also das ist ja die nächste Schlacht, die da geschlagen wird.
Okay. Naja, damals jedenfalls, also hatte das Kino Angst vorm Fernsehen und hat deswegen sich die Größe ihrer Leinwandwände mal zunutze gemacht und das Breitbildformat 2,35:1 erfunden. Und in diesem Format ist auch die Reise zum Mittelpunkt der Erde gedreht worden. Und ja, Hollywood hat eben in diesem Format mehr und mehr Epen und viele Special Effects und spektakuläre Landschaftsaufnahmen präsentiert.
Ja, für sich entdeckt. Also Format war dafür halt prädestiniert.
Das ist lustigerweise ist auch genauso unser Kriterium, weil wir ja nicht so oft ins Kino gehen können. Ja, wenn wir dann mal Lust haben, überlegen wir ja häufig, ist der Film womöglich im Kino irgendwie besonders spektakulär oder reicht es auch, den auf dem Fernsehen anzuschauen?
Weil ich gerade so in letzter Zeit wieder davon abgekommen bin. Also jetzt den letzten, den wir geguckt haben, waren ja auch Manchester by the Sea, was jetzt eher so ein kleines Drama war, den man nicht unbedingt im Kino sehen muss. Aber weil ich gerade denke, dass also ich bin jetzt mehr auf dieser Unterstützerschiene, also Filme, die es wert sind, von mir unterstützt zu werden. Die nächste Marvel-Franchise-Nummer, die hat mein Geld nicht nötig, weil die knacken die Millionen, die sowieso, aber die Milliardengrenze womöglich sogar. Aber so eher kleine Filme, okay, Manchester by the Sea hatte jetzt durch die Oscars schon viel Publicity, aber trotzdem, so Filme sind es halt auch wert, im Kino gezeigt zu werden und deswegen möchte ich mir solche Filme wieder angucken.
Wofür hat der denn Oscar bekommen?
Diverses, das Drehbuch und Casey Affleck für die beste Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob noch was.
Interessant.
Wieso?
Ich hatte von dem nichts gehört vorher.
Oh. Jedenfalls. Damals, als das Kino sich bedroht fühlte im Jahr 1954, entdeckte dann Disney Jules Verne für den Trend, eben Filme, also spektakuläre Epen auf der breiten Leinwand zu zeigen. Und sie verfilmten 20.000 Meilen unter dem Meer als Familienabenteuerfilm. Und der wurde ein Riesenerfolg. Und Disney hatte damit dann die Formel gesetzt für alle Abenteuerfilme, die in den Jahren danach noch kommen sollten.
Zählt da auch die Zeitmaschine zu?
Ja, ich denke, das ist zwar jetzt kein Jules Verne, aber es ist auch so ein es ist hier, ach Mann, das haben wir sogar im Regal stehen.
Ja, eben.
Das ist nicht Jules Verne, es ist. Das reiche ich im Blog nach. Ihr wisst, Namen und ich. Pff, du bist dran.
Was ich?
Da kannst du dich hier weiter versuchen.
Ich wollte gerade diese Erdbeere da.
Erdbeeren zu essen.
Außerdem gucke ich gerade, weil ich habe es ja jetzt endlich wieder alphabetisch sortiert und ich sag dir.
Ich weiß, es ist blau.
Ja, und ich sehe es. Das ist von Jules Verne.
Nein, es ist nicht von Jules Verne. Es ist von diesem anderen.
Aber es steht bei W.
Es ist von so einem Science-Fiction. Ja, Orson. Nee, nicht Orson.
Nicht Orson, aber das sind zwei Buchstaben.
H.G. Wells oder so heißt der. Ja.
Okay. So, gut. Kommen wir mal. Was? Ach, genau. Haha. Statt der Zeitmaschine. Ein anderer Film, den habe ich, glaube ich, auch gesehen. Von 1956.
Mhm.
Nämlich In 80 Tagen um die Welt,
genau,
wurde verfilmt, aber nicht von Disney, sondern durch das kleine Studio Michael Todd Company,
genau,
wurde ebenfalls zum Erfolg.
Genau.
Und dann kam Fox 1959 mit Die Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Das Drehbuch der Reise stammte von Walter Reisch, der zuvor vor allem Science-Fiction-Geschichten und Artikel über Jules Verne für verschiedene Zeitschriften geschrieben hatte. Von Reisch stammen auch viele Charaktere, die im Roman gar nicht vorkommen, wie zum Beispiel Alec, Carla Göteborg und auch den Willen hat er sich ausgedacht. Und außerdem, falls wir das nicht noch sagen, hat er die Handlung von Deutschland im Roman nach Schottland verlegt.
Falls du das nicht
sagst. Nee, falls du noch hättest sagen sollen, wenn, dann habe ich es jetzt schon gesagt. Edgy Badge. Was hast du denn dann jetzt?
Der Schauspieler von Alec McEwan,
ja?
Pat Boone,
mhm,
der wollte eigentlich gar nicht mitspielen.
Ist so eine Sauerei.
Mhm. Er war nämlich Musical-Schauspieler und dachte, dass ein Science-Fiction-Film ihn in seiner Karriere nicht voranbringen sollte.
In seiner Karriere?
Karriere.
Achso, okay. Ja, guck mal, der dachte aus wie ein Science-Fiction-Film. Ist ja ganz deiner Meinung.
Ja, siehst du? Sein Agent handelte heraus, dass die Songs ins Drehbuch geschrieben wurden, die wir uns jetzt also anhören mussten. Damit Boone singen durfte.
Genau.
Außerdem, das finde ich echt eine Sauerei, bekam er 15% des Gewinns des Films.
Wieso ist das denn
so? Und das sorgte dafür, dass er nach dem Film ausgesorgt hatte, weil dieser nämlich ein Riesenerfolg wurde, zu Recht. Zudem wurde es der Film, der am meisten mit seinem Namen in Erinnerung blieb. Haha.
Warum ist das eine Sauerei, das sind 15%?
Das ist ganz schön viel, ne?
Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Sir Alec McGuinness Obi-Wan Kenobi auch nicht unbedingt spielen wollte und auch den gleichen Deal bekam, nämlich Gewinnbeteiligung und auch, dass dann halt entsprechend sein Rente war.
Weil, also der Film wurde nicht wegen Fat Boone zum Riesenerfolg.
Ey, er ist schon ganz schön sexy, wie er sich immer weiter auszieht. Sorry. Und wenn Alec mal wieder durch ein Loch fällt, das ist auch unbedingt eine der spannendsten Wendungen in dem Buch.
Aber er ist kein Dinosaurier.
Ich finde Alec besser als jeden Dinosaurier. Anyway, das Drehbuch. Ach, guck mal, ich hätte es jetzt sagen müssen. Es zerlegte nämlich den Handlung, die Handlung.
Hast du ja schon gesagt.
Genau, aber jetzt darf ich trotzdem nochmal sagen. Nach Schottland wurde sie verlegt, die Handlung. Und die, die Statisten für die Szenen an der Edinburgh University, die wurden tatsächlich von vielen Studenten dieser Edinburgh University gespielt.
Der 1,93 Meter große Petur Rögnvaldsson Hans war ein isländischer Zehnkämpfer.
Ja.
Und die Reise zum Mittelpunkt der Erde war der einzige Film, den er je gemacht hat. Das ist also auch jemand, der von den Einwohnern, der spontan gecastet wurde.
Er hat wohl offensichtlich danach noch weitere Angebote bekommen, hat das aber alles abgelehnt. Das sollte sein Magnus Opum bleiben.
Das ist wirklich, über den müssen wir auf jeden Fall noch sprechen.
Ja, im Film, da sind sich der Professor Lindenbrock und die Carla Göteborg die ganze Zeit so in Battle of the Sexes am Anzicken, also Screwball quasi in Reinform. Er lässt halt die ganze Zeit, dass Frauen auf einer Expedition nichts verloren haben und sie
Frauen an Bord bringen Unglück.
Lässt halt die ganze Zeit, was eigentlich für ein weltfremder Trottel ist. Und anscheinend war es so, dass der Schauspieler James Mason und so ziemlich genau das gleiche Verhalten auch jenseits der Kamera Arlene Dahl gegenüber, nämlich die Carla Göteborg spielt, an den Tag legte und sich die ganze Zeit mit ihr rumzickte.
So was. Die Szene auf dem unterirdischen Meer, Spoiler, wurde in einem großen Whirlpool gedreht, der dafür angelegt worden war. Das Floß war eine Plattform, die sich in Schieflage um sich selbst drehte. Von oben wurde Wasser auf die Schauspieler geschüttet. Ja, gespritzt und geschüttet. Arlene, hatte ich gesagt, du meinst Arlene heißt sie?
Ich glaube Arlene.
Arlene Dahl geriet beim Dreh in Panik und schrie Regisseur Henry Levin an. Get me off this thing! Get me down! I'm going to pass out! Während Mason, das ist eben dieser männliche Hauptdarsteller, sie anschrie, Shut up, woman! We're going to have to do this 10 times if you don't keep quiet. Daraufhin fiel Arlene Dahl in Ohnmacht.
Oh mein Gott!
Wie sie es gesagt hatte, I'm going to pass out. Henry Levin.
Das nennen wir noch Henry L.
Henry L., der Regisseur, konnte den Shot aber verwenden, nachdem er den Ton überspielt hatte. Da kann die mal selbst angucken, wie sie in Ohnmacht fällt.
Ja, Hammer. Ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man das genauso sieht. Konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Aber unter den Special Effects, die verwendet wurden für den Film, befanden sich unter anderem Rückprojektionen. Also Schauspieler stehen vor einer Leinwand und von hinten wird das Bild drauf projiziert. Matte Paintings, ne, gemalte Hintergründe und große Bühnenbauten. Aber das war nicht alles, Paula, nicht wahr?
Nein, nein. Es gibt auch Originalschauplätze. Ah. Kann man das so sagen? Ja. Der Film wurde auch in Höhlen in den Carlsbad, nee, im Carlsbad Caverns National Park in New Mexico gedreht.
Aha.
Im Amboy Crater, Kalifornien. Und bei den Sacred Point Sea Caves, auch in Kalifornien.
Ja. Und speziell in den Carlsbad Caverns war die Dreharbeit nicht ganz unproblematisch, denn das Team durfte dort nur nachts filmen, weil tagsüber dann immer Touristengruppen durch die Höhlen geführt wurden.
Die ersten Dinos, die Dimetrodons, die man dann am Strand sieht, ja, waren Nashorn-Leguane. Das konnte man gar nicht erkennen.
Ja, warum konnte man sie nicht erkennen?
Weil ihnen Rückenschilde angeklebt worden waren.
Boah, voll.
Und die wurden in die Szene hinein editiert, weil die dann nämlich viel größer aussehen.
Ja, als ist der Hammer.
Sind. Und, das hast du vielleicht gar nicht gemerkt, ich aber schon, wenn die schnell gelaufen sind, war das offensichtlich vorgespult, weil die nämlich so komisch schweben da.
Wobei, die laufen noch komisch, die Viecher, glaube ich.
Ja, können wir mal in den Zoo gehen.
Haben wir die?
Ich finde die klasse.
Die Nashorn-Leguan?
Bestimmt. Ich finde, die sehen richtig, richtig echt aus, ja.
Ja.
Und dann gibt es da noch einen, nämlich den Dino in Atlantis, der irgendwie rot wird, weil ihm jemand auf den Schwanz tritt.
Genau.
Und
es soll, also irgendwo habe ich gelesen, es soll ein Chamäleon sein.
Ein Riesenchamäleon.
Ja, wir dachten, das wäre ein Drache.
Weil, ja, weil er rot
geworden ist. Aber er hat nicht vorher gespuckt. Nee. Nein.
Es war jedenfalls, eigentlich war der schwarz-weiß.
Aha.
Ein schwarz-weißer Teju.
Ja, oder Techo, ich weiß nicht
mehr. Techo? Den haben sie einfach angemalt.
Unglaublich.
Das ist schon ein bisschen Tierquälerei
auch. Ja, die haben es damals noch nicht so ernst genommen mit den Tieren.
Was mit der Gans? Haben sie auch angemalt.
Ja, also das sah ziemlich so aus, als hätte Gertrud einen Kreis ums Auge gemalt bekommen.
Der kann aber auch original sein.
Einen letzten Fun-Fact haben wir noch. Und zwar, die Musik, die stammt nämlich von Bernard Herrmann. Und den kennen wir unter anderem von vielen Hitchcock-Scores. Beispielsweise hat er die Musik gemacht für Vertigo und die berühmte Musik für Psycho auch. Ja. Great. Und damit kommen wir zum Filmschnetzel. Du wolltest über Hans reden.
Ich wollte über Hans reden, ja. Ich hatte ja eingangs noch so eine Bemerkung über den Sexismus im Film gemacht, der aber eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wenn man bedenkt, dass der Film halt aus den 50ern des 20. Jahrhunderts stammt.
Ja, 59, also schon so auf dem Sprung zur,
zum Beginn der Emanzipation.
Ja, wobei, also okay. Frau. Ja.
Aber nein, es ist, also sie, ja, ist halt eine unheimlich starke Frau, die wirklich halt, sie reist zwar im Rock zum Mittelpunkt der Erde, aber sie lässt sich halt nicht nehmen, damit zu kommen und sie gibt halt immer Kontra und sie ist, halt
sie
auch,
muss schon kochen und zwischendurch mal Sekretärin spielen.
Sie macht
und so.
Auch diese Care-Arbeit, ne? Sie nimmt sich der Gans an und sie näht und so, klar, ja, blöd, aber sie ist halt schlau und zeigt es auch und alle akzeptieren das.
Dann gibt es auch so einen Kontrast vor allem zu dem kleinen Mäuschen von
Jenny.
Heißt sie Jenny von Alec, der Tochter, oder ist die Tochter, glaube ich, von Professor Lindenbrock.
Ja, oder die Enkelin
oder sowas.
Nichte, sie ist die Nichte. Ja.
Und Alec hat sich mit ihr verlobt und sie läuft halt so die ganze Zeit nur in so Bonbon-Kleidern rum mit großen Schleifen und so halt so voll das Mäuschen.
Und wartet auf ihn. Ja.
Genau, und dann eben hat man da so als Kontrastprogramm diese patente Witwe Göteborg, die ja.
Typisch Schwedin halt, ja.
Ist das so? Typisch Schwedisch.
Stell mir sie so vor.
Naja.
Nee, keine Ahnung. Jetzt stelle ich sie mir so vor. Ja, und der Hans, der Hans, der ist halt, ich weiß nicht, wie das da reinpasst in den Film, aber das ist wirklich quasi der Sklave. Ja, Hans ist so, das ist so ein Arier-Typ, riesig, muskelbepackt und blond und weiß nicht wie, ja.
Ja, nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich so bei so klassischen Expeditionen.
Sagen, was, ja. Er macht da halt, also er ist halt der Dumme, ja, der checkt's nicht, warum, aber der geht halt da mit und lässt sich halt von allen rumbefehlen, ja. Er hat zum Beispiel einmal, fängt er an für den Sacknussen, der ja eigentlich ihr Feind ist, den sie aber mitnehmen, damit sie ihn nicht umbringen müssen. Für den schlägt er die Pilze, also er macht der Baum einen Floß aus diesen Pilzstämmen draus. Und die fragen sich, warum macht er denn das? Ja, der Sacknussen hat es ihm gerade gesagt. Ach Mensch, dabei war doch eigentlich gerade seine Ruhepause eingeplant. Also die haben den halt wie so einen Sklaven mit dabei und der hinterfragt das gar nicht und macht einfach alles, egal wer es ihm gerade sagt, so oder so.
Ja, zwei Punkte. Also einerseits glaube ich, das ist tatsächlich so ein Kolonialismus-Ding, weißt du, irgendwie so klassische Expeditionen, da waren dann irgendwie die weißen Entdecker, die aber sich zu schade waren, ihr Gepäck selbst zu tragen und deswegen hatten die noch irgendwie 20 Träger mit, die da für sie die Sachen rumgetragen haben. So, ich habe irgendwo mal gehört, dass der quasi Erstbesteiger des Mount Everest gar nicht der Erstbesteiger war, sondern sein Sherpa war eigentlich als erstes oben, aber das war halt nur so ein Tibetianer, weiß ich, wie man sagt, ein Mensch aus Tibet. Tibeter, genau. Und deswegen zählte das nicht, sondern so erst wenn der weiße Europäer da oben seinen Fuß hingesetzt hat, dann gilt er als Erstbesteiger. Und so ein Isländer, das ist halt dann auch hinreichend exotisch, dass du den quasi als Sherpa da auf so eine Expedition mitnehmen kannst. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Hans da seinen einen großen Charaktermoment hat, nämlich, dass sie, als sie da dieses Gericht, also das ist eine ziemlich alberne Szene, wo Sargmussen hatte halt, wie gesagt, den Göteborg umgebracht, ist dann zum Mittelpunkt der Erde aufgebrochen. Da waren wir uns nicht ganz einig. Wahrscheinlich ist sein Träger eines natürlichen Todes gestorben. Und er wollte dann, also möglicherweise hatte den aber auch umgebracht, weil er unfähig war. Und dann wollte er Alec als Träger versklaven und wurde dann eben von dieser zweiten, der guten Expedition daran gehindert. Und dann macht hier Professor Lindenbrook ein Gerichtsverfahren. Und weil sie ja so weit weg von der Zivilisation sind, müssen sie jetzt Richter und Henker quasi in einem sein. Und er fragt einfach alle so, findet ihr, er hat den Tod verdient? Und also, ja, finden wir auch. Und dann sagt er, ja, damit steht das Urteil fest und es ist gerecht und fair. Total. Jedem rechtsstaatlichen Mittel entspricht das eindeutig. Und dann meinen sie halt auch so, ja, Hans, jetzt bring den mal um. Und dann sagt Hans, nö, hab ich keinen Bock drauf. Und erst als dann irgendwie 20 Minuten später der böse Sargmussen die Ente Gertrude gegessen hat, das Ende tragisch für die Ente, unglaublich. Erst in dem Moment verliert dann Hans die Fassung und will ihn umbringen. Und aber wie wir das kennen, der Gute tötet nicht, sondern er lässt noch rechtzeitig ab und dann stürzt Sargmussen selbst und wird durch so einen lockeren Fels erschlagen, der auf ihm landet. Ja, aber das ist ja ein großer Charaktermoment für den Eingeborenen.
Genau, das ist das richtige Wort.
Ja, ja, also es ist tatsächlich so eine Kolonialismus-Logik, die da noch voll drin steckt.
Das ist auch so ein bisschen undurchsichtig, die lernen den kennen, dadurch, dass er sie befreit aus so einem Daunenlager. Und der wohnt da offensichtlich nebenan. Ja. Und das ist ganz merkwürdig. Das
ist aber eine super Szene.
Ja, du hast die so halb verschlafen und wie hast du es nicht richtig mitgekriegt, aber dieser skrupellose Sacknussen-Enkel entführt zuerst Alec und dann den Oliver Lindenbrook und schmeißt sie halt, sperrt die ein in so einem in so einem Heu, wir sind hier, Daunenscheune, einer Daunenscheune. Und da meinen sie, sie hätten einen Mitgefangenen, weil sie an einer Art Klappe eben so ein Klopfen hören.
Was sie für einen Code halten. Ich habe das durchaus mitgekriegt.
Okay, und sie denken, das sei ein Morsezeichen und versuchen, das irgendwie mitzuschreiben und zu übersetzen und versuchen sich in verschiedenen Morse-Alphabeten und kommen nicht drauf. Und das ist also eine Szene, die hätte man auch wirklich locker nicht wegkürzen, aber kürzen können. Weil es natürlich die Ente Gertrude ist, die von der anderen Seite halt irgendwie mit ihrem Schnabel gegen die Holzplanken klopft.
Genau, aber dann letztlich werden sie befreit durch Hans.
Genau.
Aber da sagst du, also kürzen, besonders so bevor die Expedition aufbricht, hätte man das Ganze tatsächlich noch ein bisschen straffen können. So, das ist so, da kriegt er Abzüge in der B-Note, weil das doch ziemlich alles lang aufgewalzt wird. Also ich würde mal vermuten, dass es fast eine Stunde geht oder zumindest über eine halbe Stunde, bevor sie erstmals da in diesen Krater hinabsteigen. Und ab dem Moment, wo sie absteigen, hätte ich auch eigentlich gar nichts mehr auszusetzen. Aber da diesen ganzen Anfang, den hätte man durch euch durchaus ein bisschen strammer inszenieren können. Da gab es viele so Charaktermomente, wo irgendwie Pat Boone mal Klavier spielen darf oder so, die hätte man auch rausstreichen können. Die
ja, haben das war aber wirklich wahrscheinlich genau das, was ihnen reingeschrieben wurde. Ne?
Aber was nun wirklich nicht irgendwie großartig zur Handlung beigetragen hatte.
Ja. Das stimmt. Ich finde es auch interessant, dass es noch in so einer Zeit spielt oder so dargestellt wird, in der Gelehrte eine unglaubliche Autorität haben. Ja.
Besonders in unseren Tagen ist das.
Das ist halt tatsächlich nicht mehr so.
Ja.
Ja, sondern heute hat man nur noch diesen Promi-Kult.
Nein, aber nee, heute hat man so Leute wie Donald Trump, die glauben, dass das alles blöde Dummschätzer sind und wer hätte ahnen können, dass Gesundheitsreform so anstrengend ist, so kompliziert. Jetzt ist er ja, Entschuldigung, kurze Abschweifung, Donald Trump, gerade auf seiner Nahostreise und er hat tatsächlich gesagt, ja, er glaubt, er wird diesen Nahostkonflikt jetzt lösen, er glaubt nicht, dass das so kompliziert ist, wie alle das immer so meinen. Kommt bestimmt zurück, so, wer da ahnen können, dass dieser 1000 Jahre alte Konflikt so kompliziert ist.
So sad, so sad.
Ja, aber so Leute hast du heute, nicht Leute, die Wissenschaftler bewundern.
Ja, ja genau. Also das war mein Kritikpunkt, der Umgang mit Hans. Mhm. Hans selber jetzt nicht, aber das ist halt wirklich so der Dovian. Irgendwann stellt er mal die Frage, der kann übrigens auch kein Englisch, kein Deutsch, was auch immer. Der kann natürlich nur Isländisch. Und irgendwann stellt er die Frage, warum die denn eigentlich da in die Höhle hinabsteigen? Und Alec darf das dann erklären und sagt dann, ja, das ist so, wenn in den Kopf eines Menschen einmal eine Idee gepflanzt wurde oder wenn er eine Frage hat, dann muss er der nachgehen.
Mhm.
Ja. Das liegt in der Natur des Menschen, aber davon kann der dumme Isländer natürlich nichts wissen. Mhm. Ne?
Ja, abgesehen davon, also nochmal, ich möchte gerne nochmal auf diesen Punkt von dir, von dieser, also dass das ein wissenschaftspositiver Film ist.
Ach so. Mhm.
Damit haben wir jetzt quasi wieder ausgeglichen. Wir hatten ja in unserer Historie Jurassic Park und Gremlins besprochen, die so sehr wissenschaftskritische Filme waren. So, ah, der Mensch macht da was Unnatürliches mit dieser Wissenschaft und das kann nur böse enden. Und dann, Entschuldigung, dann hatten wir Nausicaa, den japanischen Film eben, wo es so ein total wissenschaftspositiver Aspekt war, eben, dass halt Nausicaa einfach Wissenschaftlerin ist und trotzdem irgendwie Kriegerin und das alles total cool dargestellt wird und Wissenschaft ist was Gutes und sorgt eben nicht dafür, die Welt kaputt zu machen, sondern im Einklang mit der Natur zu sein. Und hier ist es halt auch wieder, dass halt Wissenschaft als was total Gutes dargestellt wird und der Film ja sogar damit endet, dass dann Lindenbrook, als ihn alle feiern, sagt so, hey, nee, Ich konnte hier durch die, bei der Expedition sind mir meine Aufzeichnungen verloren gegangen. Ein echter Wissenschaftler, der kann beweisen, was er gemacht hat. Das heißt, ich muss nochmal dahin reisen. Bis dahin könnt ihr mich halt irgendwie für eine tolle Abenteuer loben, aber nicht als Wissenschaftler. Hm. Und das ist ja auch wieder so ein Aspekt, wo einfach der Film Wissenschaft hochhält. Und das finde ich cool. Aber ich immer noch, auch wenn ich jetzt, wenn es jetzt 2-2 stehend, glaube ich immer noch, dass das eher ungewöhnlich ist, sondern dass eher so diese wissenschaftsskeptischen Ansichten im Westen, im Kino im Vordergrund stehen. Dieses Gott, Mensch maßt sich an, wie Gott zu sein. Hm. Können wir mal weiter beobachten,
sag ich. Ja.
Also bei, den habe ich allein schon, aber bei Species war das definitiv auch so ein Aspekt, dass immer dieses so, Menschen, die versuchen, die Natur zu kontrollieren oder außerirdisch eben. Anyway, hast du irgendwie noch was du sagen willst? Ich habe so lauter einfach so kleine Sachen, die ich halt irgendwie so putzig fand, die ich irgendwie aufzählen könnte.
Ich fand aber auch Szenen, die ich einfach toll fand.
Ja, sag doch mal so ein paar.
Also einfach diese verschiedenen Etappen, die sie auf ihrer Reise entdecken, ja, das, was sie da halt einfach vorfinden, Höhlen aus Kristall, die Dinos, der Pilzpark, dann kommen sie irgendwie in so eine Ebene, da ist alles voller Salz, da waren irgendwie wohl auch mal Bäume oder so, die dann im Salz konserviert wurden, und dann kommen sie eben am Ende an diesen Ozean an und merken, dass sie am Mittelpunkt der Erde sind, weil alle metallischen Gegenstände von ihnen weggezogen werden. Hans verliert auch einen Zahn.
Der Goldzahn.
Dadurch, ja. Und die Erklärung, die hat Lindenburg halt sofort parat. Das ist, weil hier sich die Feldlinien kreuzen. Das muss also der Mittelpunkt sein. Wir haben es geschafft. So, ja. Ja.
Ich finde toll.
Ja, und Entschuldigung, dass sie da Atlantis auch noch finden. Also da sind einfach so viele Sachen drin, ja. Glitzerkram, Dinosaurier und die versunkene Stadt. Also es fehlen wirklich nur noch Einhörner. Also perfekt, der Film.
Also der Film hat so viele so komödiantische Einlagen, die mir echt gut gefallen haben. Zum Beispiel irgendwie anfangs als da hier die Witwe Göteborg versucht, zu überzeugen Alec und Lindenbrock, dass sie eine gemeinsame Expedition machen und halt irgendwie Hans ausschickt, dass er denen das erklärt, und sie sprechen halt kein Isländisch und er kein Englisch, und er sich dann einfach irgendwann nicht mehr weiß zu helfen, und dann schnappt sie halt einfach und klemmt sie sich, weil halt 2 Meter groß ist, bald unter den Arm und trägt sie zu mit Göteborg hin. Das ist so eine schöne Szene. Oder so eine andere Szene, so, wo dann Lindenbrock sagt, so, ja, das war heute ein sehr erfolgreicher Tag, wo sie schon auf der Expedition sind. Deswegen gibt es jetzt Tee mit einer doppelten Portion Rosinen. Ich habe schon auf der Arbeit zitiert. Hey, das war so gut, heute gibt es Tee mit einer doppelten Portion Rosinen.
Und alle haben dich angeguckt, das wäre so total blöd.
Definitiv. Das ist ein Zitat für die Ewigkeit, finde ich.
Nein, da waren so viele lustige Sachen drin. Schon am Anfang, als klar wird, dass Lindenbrook jetzt Sir Lindenbrook heißt, kauft er sich irgendwie eine Zeitung, läuft durch Edinburgh, und dann kommt irgendwie so eine Blaskapelle, und die teilt sich, also er läuft auf die zu und bemerkt die Zeitungslesen nicht, und die teilen sich einfach und laufen um ihn rum, und erst als sie weg von ihm sind, merkt er, was gerade passiert ist, und wundert sich. So, er ist halt so der total zerstreute Professor, der nichts um sich rum wahrnimmt, wenn er liest. So ein Zombi. während eben diese Scotsman da, die haben dann wieder so viel Respekt vor ihm, dass sie eben wie ihn nicht zur Seite schubsen, sondern so um ihn rumgehen, ja, weil er ja Professor oder auch Sir jetzt auch ist. Oder, keine Ahnung, Jenny fällt von der Leiter, als Alec, anstatt zu sagen, dass er sie heiraten möchte, dem Lindenbrook sagt, dass er mitkommen möchte auf die Expedition. Ist das nicht lustig?
Entschuldigung, naja. Ich hab gerade
Entschuldigung.
Geguckt. Ich fand noch sehr lustig. Also
viel Klamauk dabei,
ja, aber total. Schon auch lustig ist. Also was wir jetzt ja auch mehrfach angedeutet haben, dieses, dass Alec immer in irgendwelche Löcher fällt. Also er geht halt immer irgendwie so, oh, da ist irgendwas Interessantes, ich gehe hin und plups, ist er wieder durch ein Loch gefallen und verschwunden oder eine Ebene tiefer gefallen. Das fand ich ein bisschen... Ja, das ist so. Vor allem, Paul und ich, wir haben schon zweimal Star Trek Voyager geguckt und da hatten wir immer den Running Gag.
Harry ist verschwunden.
Genau, Harry Kim. Der, was ist der? Ich glaube, Navigationsoffizier oder sowas.
Fähnrich ist er.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber der ist auf alle Fälle da immer, der verschwindet halt immer. Der ist halt immer der Depp, dem irgendwas Dummes passiert und ist er weg.
Bei Deep Space Nine ist es immerhin O'Brien.
Ja, stimmt.
Chief
O'Brien. Aber das ist nicht so aus Dämlichkeit, dass ihm was passiert, sondern das sind immer so äußere Umstände. Und Harry Kim ist tatsächlich immer so, oh, er macht irgendeinen Blödsinn und ist dann weg. Und dann müssen die anderen ihn suchen. Und hier war das halt exakt das Gleiche mit Alec halt einfach. Der hat immer so, oh Mann, jetzt ist mir meine Lampe in dieses Loch gefallen. Da muss ich mal hinterherkrabbeln. Oh, da ist meine Lampe wieder. Oh, wo bin ich denn hier reingekommen? Und er läuft dann halt rum und verirrt sich total.
Oder, oh, da wächst ein Pilz mitten unter der Erde. Mal probieren.
Das ist ja sogar gut gegangen, aber als er da auf Sargmussen steht, stößt, das ist gerade in dieser Salzlandschaft, wo auch so erstaunt so, oh, und geht dann erstmal rückwärts weiter, wo ich dann auch so, hey, du bist schon dreimal in irgendwelche Löcher gefallen. Vielleicht ist es nicht die idealste Methode, rückwärts unter der Erde da lang zu gehen. Und prompt läuft halt in so einen Typen mit einer Knarre rein.
Und da tatsächlich, wie er sich immer weiter auszieht. Ich meine, der ist schon so, das ist so der ist so total schlau, der ist unbefangen. Und hat keine Angst, ja. Und der ist ja auch ein netter Typ. Ja. Ja, der will ja auch immer die Frau beschützen und so. Und dabei muss er eigentlich selbst beschützen werden. Ja. Der Bengel. Wo ist er denn schon wieder, dieser Bengel? Genau.
Und er ist halt auch ein hotter Typ, nicht? Und er fängt halt an, irgendwie sich so die Hose, weil ihm so heiß ist, abzuschneiden und läuft dann kurzen Hosen rum. Dann ist sein Hemd immer weiter zerrissen und dann läuft er dann oben ohne um. Und offensichtlich haben sie selbst gemerkt, wie albern das ist, weil sie lassen es dann am Ende kulminieren, dass er aus dem Vulkan rausgeschleudert wird, in einem Nonnenkloster landet.
In einem Baum.
Genau, und komplett nackt ist und dann da flieht, indem er sich ein Schaf vor die Scham hält. Also, es ist ultra klamaukig, aber es ist einfach sympathisch. Es ist einfach echt charmant. Ich könnte noch, soll ich? Ich hätte noch irgendwie so Kritikpunkte von anderen.
Oh ja, komm, mach mal ein bisschen.
Also, man könnte kritisieren, dass der ganze Film wie ein Freizeitpark ist, wo eine Attraktion nach dem anderen.
Ja, genau, das war's.
Also, das ist sehr so seriell erzählt ist. Also, dass nicht irgendwie es eine logische Abfolge der Ereignisse gibt, sondern so, sie gehen halt voran und dann kommen sie erst in diese Höhlen und dann kommen sie zu den Pilzen und dann kommen sie zu den
Dinos. Genau, wie ich es gesagt habe, es fehlen nur noch die Einhörner.
Okay, also es ist so, aber du siehst das nicht, siehst es nicht als problematisch an.
Der Film hat überhaupt keine Tiefe, außer die in Metern.
Ja, genau, also das ist auch so ein Vorwurf, so dass er quasi, wenn du sagst, es ist Science Fiction, es ist auf gar keinen Fall eine gute Science Fiction, weil, also abgesehen davon, was wir schon wissen, dass sie eigentlich keine wirklich gute Science machen, dass er halt auch irgendwie in keinster Weise irgendwie eine Moral von der Geschichte hat, sondern es ist halt einfach nur, die laufen halt runter und werden wieder rauskatapultiert und damit ist der Film vorbei.
Sie schaffen es auch nur, weil ihr Vorbild, der tote Sacknussen, noch während er gestorben ist, auf seine Idee, wie man wieder rauskommt, gezeigt hat, ja. Also sein Skelett deutet irgendwie auf diese komische Abzugshaube dahin. Und sie lassen auch irgendwie einen Felsbrocken explodieren, Ja, zufällig hat nämlich der Tote einen Sack Schwarzpulver dabei. Und
damit zufällig gibt es auch eine feuerfeste Opferschale, in der sie auf der Lava
nach oben Nein, das finde ich gar nicht so zufällig, sondern zufällig suchen sie genau in diese Opferschale Schutz
vor der Explosion. Sie wussten doch, dass die feuerfest ist, oder? Ups, ich dachte, deswegen hätten sie da Schutz gesucht.
Ja, aber die wussten ja nicht, dass das gleich mal so eine Lava-Eruption auslöst, die Explosion. Ach so, stimmt. Explosion.
Jetzt verstehe ich, was du meinst.
Ich habe mich gefragt, warum die nicht irgendwo Deckung suchen, wo sie auch so ein Dach über sich haben.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ja.
Das ist genau das Gleiche wie der Anfang. Der Lindenbrook findet also in einem unnatürlich schweren Lavabrocken ein Senkblei, das Sacknussen wohl benutzt hat, um den Mittelpunkt der Erde zu finden. Aha. Da fragt man sich jetzt ehrlich, wozu man ein Senkblei braucht, wenn man irgendwo nach unten klettern möchte. war wahrscheinlich sein Kompass nach unten. Und
kann man schon mal unten durcheinander kommen.
Ja, und in dieses Senkblei hat Sacknussen halt irgendwie so kryptisch notiert, also er hat eingeritzt, was er gemacht hat und wo er ist. Ja. Mhm. Aber anscheinend in keltischen Schriftzeichen. Ja. Keine Ahnung, soll isländisch sein, aber es sind halt nur Striche. Dieses Senkblei kam, also ist irgendwie durch einen Vulkanausbruch halt an die Erdoberfläche gespült worden. Aber da fragt man sich auch wieder, wo denn da eigentlich jetzt so ein Vulkan ausgebrochen ist, weil der liegt ja als Skelett da unten in dem ehemals versunkenen Atlantis.
Ja.
Und
aber er zeigt auch noch auf den Punkt, wo es wieder rausgeht.
Ja, das war ja kein Vulkanausbruch.
Also ich meine nur, das ist auch sehr unlogisch.
Ja, und es ist halt auch irgendwie vollkommen unklar, wie die jetzt auf die Idee kommen durch dieses Senkblei, weil ich weiß nicht mehr genau, was da eingeritzt war, aber nicht viel. Da kamen die dann direkt auf die Idee, dass der also an diesem komischen Vulkaneinstieg losgegangen ist, um zum Mittelpunkt der Erde zu kommen. Also es war sehr undurchsichtig, aber das ist genau das, was ich im Vorgeplänkel schon erwähnt habe. Das ist irgendwie unverständlich und unlogisch, aber das ist verzeihlich, weil
das ist einfach großer Spaß. Ich möchte hier auch diesen Kritik-Block abschließen, nochmal mit einem Lob. Nämlich, warum Jules Verne so gut zum Kino passt. So die Geschichten von Jules Verne waren auch so, dass sie so ein kindliches Staunen hervorgerufen haben. Und genau das war auch das, was das Kino in Reinform, also die frühesten Formen von Kino, wenn du dir hältst, zum Beispiel Méliès, einen dieser ersten Stummfilme, der da hier die Reise zum Mond und so Sachen gedreht hast, so, dann war das auch so, das sollte nicht realistisch sein. Schon damals sollte das auf die Zeitgenossen nicht realistisch wirken, sondern das sollte halt in ungläubiges Staunen versetzen. Und das ist so ein Geist, der mit dem Film voll wieder eingefangen wurde. Und das macht ihn wirklich sehr, sehr schön.
Ja, vor allem erfährt man ja auch, dass die Dinosaurier doch nicht ausgestorben sind.
Ach so, genau. Da möchte
ich sondern die wurden einfach nur unter der Erde und nicht die Nazis.
In der Hohlerde. Ja, diese von allen Special Effects fand ich tatsächlich diese doppelbelichteten oder rein projizierten Riesenechsen am schlechtesten, weil da halt, also da wurde halt sehr viel mit Schnitten gearbeitet, so, und da ist bei mir diese Immersion nicht mehr aufgegangen, so die ganze Zeit konnte ich halt einfach so meinen Suspension of Disbelief einschalten, und ja, ich sehe, dass das keine echten Pilze und keine echten Kristalle sind, aber es sieht halt einfach geil aus, und deswegen verzeih ich dem Film das, aber die Stelle da, wo die Dinos kommen, die fand ich dann doch so schlecht gealtert, dass ich es ein bisschen billig fand.
Also ich fand es nicht billig, aber die Szene war eindeutig zu lang, wie die Dinos sich da sammeln. Und das war, glaube ich, da fanden sie ihre eigene Idee, wie sie die darstellen, zu geil. Also
ich habe noch ein Zitat, Und zwar sagt hier Count Sagnussum an einer Stelle: I don't sleep, I hate those little slices of death. Und das ist ein Zitat von Edgar Allan Poe, der, von dem stammt, dass der Schlaf little slices of death ist. Hast du noch was anzufügen, inhaltlich?
Nope, ich glaube nicht.
Dann machen wir kurz noch die Rezeption. Der Film spielte 10 Millionen Dollar ein, was damals ein absoluter Blockbuster-Erfolg war. Und er hat sein Budget mehr als verdreifacht. Und es gab etliche neue Adaptionen des Stoffes. Die erste kam 1976, der spanische Film von Juan Piqué Simón. 1989 wagte sich dann in Hollywood Rusty Lamorand und Albert Pune an den Stoff. Und dann gab es außerdem noch zwei Fernsehfilme. Einen von 1993, bei dem William Deere Regie führte, und einen von 99, bei dem George Miller Regie führte. Und die wahrscheinlich populärste Neuverfilmung war der Kinofilm von 2008, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, mit von Eric Breivik als Regisseur.
Den möchte ich noch sehen.
Den habe ich gesehen, den fand ich schlecht, weil der eben gar nicht diesen, ich finde, der versucht irgendwie das Ganze, vielleicht musst du das auch, wenn du es in unserem Jahrtausend verfilmen willst, versucht er jedenfalls so einen Realismus da reinzubringen, und das ist alles irgendwie nicht so geil. Mhm. Fand ich alles irgendwie ziemlich. Außerdem ist da wieder, wie heißt der Schauspieler bei Die Mumie oder Tintenherz?
Mhm. Ich weiß, wenn du meinst, ich weiß, wie der heißt.
Und ich mag den Schauspieler, aber der hat mal so eine Zeit lang, wurde der irgendwie so als Actionheld gecastet. Und es passt nicht zu dem, weil ich finde, also der ist halt einfach kein, der ist kein Held, sondern der ist so ein, der ist halt irgendwie so, weißt du, der hat irgendwie ja irgendwie Steinzeit Junior und so Sachen auch gespielt früher. Und der ist halt irgendwie so ein tapsiger, lustiger Typ und kein Actionstar. Mhm. Ist natürlich doof, dass mir jetzt der Name nicht einfällt.
Der heißt irgendwie Tim. Oder Tom.
Ja, achso, ich kann ja einfach auf diesen Link klicken.
Und?
Fast. Brandon Fraser.
Tim.
Tim Brandon Fraser. Naja, aber der Film hat auch einen Preis gewonnen. Und zwar gewann Gertrude the Duck den Patsy Award. Und Zitate und Referenzen gibt es einige. Zum Beispiel ist es ja kein Geheimnis, dass Raiders of the Lost Ark, also der erste Indiana Jones Film, klassische Abenteuerfilme verwurstelt in einem postmodernen Potpourri. Und hier bedient er sich auch zweimal. Nämlich einmal, dass die Sonnenstrahlen, die durch ein Loch fallen, den Eingang anzeigen, wird in Raiders wieder aufgegriffen. Außerdem
bei Herr der Ringe auch. Nee, bei der Hobbit.
Genau, bei der Hobbit. Aber da müsste man, das ist die Frage, ob das auch schon im Roman von Jules Verne vorkommt. Dann wäre es natürlich vor dem Hobbit gewesen. Mhm. Aber wenn es eine Erfindung des Films ist, dann ist der Hobbit vorher, weil der stammt aus den 30ern. Jedenfalls, Raiders hat noch einmal die ganz berühmte Szene, in der Raiders diese Steinkugel verfolgt, Indiana Jones, die stammt auch aus diesem Film. Das ist auch ein Zitat.
Die wird auch bei Madame Tussauds dargestellt, diese Szene.
Aber jetzt von Raiders of the Lost Ark, nicht von Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Aber das ist tatsächlich bei dieser Wachspuppe von Harrison Ford.
War so damals, Kugel, als du da warst, oder? Es ist ja so, dass sie das immer weiter verändern, diese Ausstellung, oder?
Ich dachte, sie erweitern sie nur.
Ich kann mir vorstellen, dass die auch alte Sachen ummodellieren, je nach Zeitgeist.
Ich war jedenfalls 1991 da.
Quasi gestern.
Das ist noch nicht so lange.
Also Gertrude hat außerdem einen Trend losgetreten.
Oh, Entschuldigung, das war 1996.
Oh, Entschuldigung. Jedenfalls, Gertrude hat einen Trend losgetreten, dass in der Folge darauf alle Abenteuerfilme irgendwelche albernen tierischen Sidekicks haben mussten und Disney ist das bis heute nicht losgeworden. Aber 1960, der Film The Lost World, da reiste ein Pudel mit und bei The City Under the Sea 1965 war es ein Huhn.
The City Under the Sea, ist es Atlantis?
Ich weiß es nicht. Den kenne ich gar nicht. Film 2005, The Descent, Abgrund des Grauens, da wird dieses Element zitiert, dass sie da in diesen Abgrund hinabsteigen und dann altes Equipment einer vorhergehenden Expedition finden. Und das ist dann eine Referenz an die Reise zum Mittelpunkt der Erde, genauso wie Doctor Who The Runaway Bride aus dem Jahr 2006, wo der Doktor und Donna den Eingang zum Mittelpunkt der Erde finden und Donna sagt dann so, oh, in diesem Tunnel gibt es bestimmt Dinosaurier und der Doktor sagt, das war jetzt nicht hilfreich. Und Spider-Man, da haben wir die Szene, wo quasi Spider-Man, was ich vorhin sagte, mit Hans. Spider-Man ist genau wie Hans bereit, den Bösewicht zu töten, aber durch einen unglücklichen Zufall stolpert denn der Bösewicht und tötet sich selbst. Bevor Spider-Man es tun kann. Und ja, dieser Aspekt ist da einfach wieder aufgegriffen worden. So viel zur Rezeption, Paula. Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt dieser Film von dir?
80.
Wow. Ich gebe ihm 70. Also ich hatte mordsmäßig viel Spaß, aber ich finde, es ist halt einfach nicht so. Es ist kein 80er-Film für mich, er ist nicht so anspruchsvoll.
Ist er nicht, nee.
Aber ich kann es durchaus verstehen, wenn du da dieses mordsmäßige Nostalgiebrett mit dir rumträgst.
Ja, also so konkrete Erinnerungen an einzelne Szenen hatte ich nur noch bei Star Wars. Oh.
Schön.
Tatsächlich.
Ja, damit können wir es zusammenklappen hier, nicht? Ihr da draußen schreibt uns iTunes-Rezensionen, schreibt uns dann eine E-Mail an info@privatsprache.de und dann werden wir in einer Sonderfolge den Film, den ihr euch wünscht, schnell zusammenfassen.
Amüsant.
Schnell und amüsant. Außerdem könnt ihr natürlich gerne hier Kommentare hinterlassen, wenn ihr das alles ganz anders seht, wenn ihr glaubt, das hier ist ein totaler Scheißfilm oder wenn ihr denkt, wir haben die tiefere Botschaft des Films nicht erfasst. Ihr könnt uns auf Facebook und Twitter folgen und da tolle Sachen mit uns erleben, besonders auf Twitter. Auf Facebook sind wir nicht so aktiv. Wie geht's hier weiter? Was machen wir als nächstes? Weißt du es schon?
Nee.
Doch.
Weiß ich nicht.
Wir haben schon angefangen zu gucken.
Oh, wir machen mal wieder eine Folge mit einer Gästin.
Genau, und ein Special.
Ein Special. Weibliche Actionheldinnen. Also Actionheldinnen.
Actionheldinnen, genau. Da werden wir, das wird auch nicht mehr so lange dauern, da kommt dann die Folge. Dürft ihr schon drauf gespannt sein. Mhm. Bis dahin, wir hören uns, oder?
Genau.
Tschüss.
Ciao.